HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen und ich begrüße ganz herzlich Judith Reinhardt. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, gerade angekommen vom Land. Wir werden ja heute ein bisschen die Landwirtschaft und das Landleben in den Mittelpunkt stellen. Denn ich habe den HR3-Hörern ja gerade angekündigt. Sie haben Ihren Beruf als Modejournalistin an den Nagel gehängt, als Beraterin der Modeindustrie und haben einen Hof geerbt und züchten dort jetzt Rinder. Und als ich eben mit dem Wagen schon in den Sender gefahren bin, habe ich eine Frau auf den Fußballwiesen gegenüber gesehen. Haben Sie schon die Frankfurter Wiesen getestet? Und wie ist das Urteil ausgefallen? Was braucht eine gute Wiese?
Eine gute Wiese braucht erstmal eine gute Luft und vor allem braucht es auch irgendwo einen guten Standort, dass man viel Sonne hat und dass man vor allem auch Stille hat. Und ich habe tatsächlich Yoga-Übungen gemacht, die ich nämlich auch gerne zu Hause mache, wenn ich über meine Wümmewiesen gehe und nach den Tränken gucke und schaue, wie es den Tieren geht.
Sie gehen jeden Morgen auf die Wiesen?
Ich gehe jeden Morgen auf die Wiese, am liebsten am Sonntag. Der Tag ist natürlich nicht so gefüllt mit dem Alltag, dem klassischen. Und ich gehe dann gerne auf meine Wiesen und halte im Moment inne an meiner Wümmebrücke, an meinem Wümmefluss, der ja quer durch meine Ländereien auch geht. Und das ist einfach ein ganz toller Moment auf den Wümmewiesen.
Wir sind jetzt hier in Hessen, wir sind im HR3-Studio. Hinter uns hängt eine Mappe von Hessen. Man sieht Rhein-Main-Gebiet, die Wetterau, Burgwald, oben hoch bis zum Uppland und zum Waldeckerland. Wo liegt denn das Wümmetal? Für alle, die geografisch nicht so fit sind und nicht aus der Region kommen, wie wir beide jetzt.
Also das Wümmetal liegt zwischen Hamburg und Bremen und ist eben die Wümme-Niederung. Also die Wümme, die fließt eben ja auch Richtung Bremen. Und dort kennen wir ja Lilienthal und auch die Wümme-Niederung. Und mein Hof ist 50 Kilometer südlich von Hamburg. Und da haben wir dann das Wümmetal.
Und wie groß ist der Hof?
Der hat 20 Hektar Grünlandfläche. Also es sind 200.000 Quadratmeter Land und Wiesen.
Schon ganz schön viel. Ist mehr als die Fußballwiesen hier auf jeden Fall vorm Sender.
Ja, also ist schon ganz schön viel. Und ich habe ja dort in der Spitze auch bis zu 40 Galloway-Rinder gehalten, sodass man also sagen kann, ein halber Hektar für ein Tier, ja.
Das ist auf jeden Fall keine enge Stallhaltung. Darüber werden wir heute reden, weil die Rinder wachsen eben in einem Umfeld auf, in dem sie sehr natürlich gehalten werden, in dem sie sehr viel Freiraum haben. Was so ein Rind braucht, darüber sprechen wir heute auch noch. Aber wie sieht denn so ein typischer Sonntag bei Ihnen sonst aus? Also für jemanden, der aus der Stadt kommt und immer in der Stadt gelebt hat, würde ich mir ja vorstellen, der Sonntag beginnt sehr früh.
Ja, also ich stehe immer so zwischen 6 und 7 auf und ich genieße natürlich erstmal morgens auch im Moment die Zeit auf den Weiden mit den Tieren, um zu schauen, wie geht's den Tieren? Sind die gesund? Sind alle da? Funktionieren die Weidetränken? Sind die Zäune in Ordnung? Ist Strom auf den Zäunen? Und dabei genieße ich natürlich einfach auch die Stille und diesen Moment, draußen zu sein mit den Tieren.
Was passiert dann da mit Ihnen, wenn Sie da stehen und sagen, ich genieße das, draußen zu sein mit den Tieren? Was ist das genau?
Naja, ich bin ja sehr früh weggegangen von zu Hause und ich bin nach 25 Jahren wieder zurückgekommen aus einer Welt mit viel Aufgaben und mit viel Arbeit hatte es natürlich auch zu tun. Und auch mit viel Druck und immer gut sein, immer erfolgreich sein und auch immer selbst optimiert und die Karriere auch optimieren. Das findet auf dem Hof überhaupt gar nicht statt, weil da geht es erstmal darum, die Tiere so naturnah wie möglich zu versorgen und auch mit der Landwirtschaft, mit dem Land eben auch zu arbeiten.
Das klingt so, als wenn ein großer Rucksack von Ihnen genommen wurde.
Ja, das stimmt. Das ist dann plötzlich sehr geerdet und man findet auch zu sich selbst zurück und immer in der Natur zu sein und auch so dicht mit den Tieren zusammenzuarbeiten und auch die Tiere zu beobachten und auch das Verhalten mehr oder weniger zu studieren, wie leben die eigentlich, in welcher Hierarchie, wie ist der Herdenverband. Man kann eine Menge lernen von den Tieren.
Das machen wir heute Morgen. Sie sind unsere Expertin und ob die Gallows das eigentlich merken, wenn sie dann sonntags morgens vorbeikommen, das müssen Sie mir auch nochmal erklären. Bei Pferden weiß man das ja, ne? Wenn man eine Weide betritt, dann reagieren die ja eigentlich ganz schön. You let me walk alone. Das kann eigentlich nicht passieren, wenn Judith Reinhardt die Wiesen betritt. Gleich mehr mit Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen an alle Hessen. Ja, liebe Judith Reinhardt, Sie sind heute unser Gast an diesem Sonntag und haben einen Hof übernommen zwischen Bremen und Hamburg in der Nähe von Buchholz, das Wümmetal, um das mal so ein bisschen geografisch einzuordnen. Und diesen Hof haben Sie übernommen von Ihrem Vater. Aber haben diesen Hof ja schon früh verlassen. Ich kenne einige Kinder, die auf dem Land groß geworden sind, die dann ganz schnell weg wollten. Bei Ina Müller war das so, beim Regisseur Detlef Buck eben auch. Was war Ihr Grund, früh die Welt erobern zu wollen?
Naja, ich war fast 16 Jahre alt, als ich den Hof verlassen habe. Und es war schon natürlich auch sehr provinziell dort. Das habe ich auch als Kind schon immer auch irgendwo gefühlt. Aber es war eine wunderbare Kindheit, weil ich so in der Natur aufwachsen durfte. Und mit der Natur zu sein, das fand ich als Kind schon großartig. Insbesondere mit meinem zweitältesten Bruder Martin, der dann leider verstorben ist, kurz vor seinem 20. Geburtstag. Und das war sehr schmerzhaft. Und das war auch ein Grund für mich, dass ich auch dann den Hof verlassen wollte und wollte gerne dann in die Stadt gehen, um dort auch meine Karriere zu verfolgen.
Und um den Erinnerungen wahrscheinlich dann auch nicht mehr so nah zu sein.
Stimmt.
Und die Stadt? Wie ist das, wenn man vom Land kommt, 16 ist und die Stadt erobert? Was sieht man, was andere vielleicht nicht sehen, die jetzt in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin aufwachsen? Was nimmt man auf einmal wahr?
Ja, ich habe ja dann Modedesign studiert und habe dann auch sehr schnell meine Karriere verfolgt. Ich war dann Redakteurin bei großen Frauenzeitschriften und ich muss sagen, ich habe diese neue Welt natürlich erstmal genossen, weil sie auch weit weg war von dem, was ich zu Hause ja nicht mehr so intensiv erleben wollte. Und das hat mich natürlich dann in die große, weite Welt geführt und ich habe dann sehr schnell meine Karriere auch verfolgen können und habe auch großartige Aufträge dann später auch gehabt. Ich war dann sehr schnell auch selbstständig als Freelance-Journalist, später dann als Beraterin in der Kommunikation für die Modeindustrie. Und als ich 40 Jahre alt war, verstarb dann mein Vater und dann bin ich wieder zurückgekehrt auf meine Wimmelwiesen. Das war dann fast 25 Jahre später.
Lassen Sie uns mal nochmal ganz kurz bei der Mode bleiben, weil Städter rümpfen ja manchmal so ein bisschen die Nase über das Styling und die Fashion von ländlichen Bewohnern und sagen, okay, wir sind weiter vorne, wir erkennen vielleicht die Trends eher oder Trends werden eher gemacht. Haben Sie sich denn auf dem Hof auch schon früh für Mode interessiert? War Mode für Sie immer ein Thema oder waren das dann doch eher die Gummistiefel und die Hose, die man einfach anhat, um praktisch auf dem Bauernhof auch arbeiten zu können?
Naja, ich war ja Teenager, also ich war ja jung und war ja mitten so im
Pubertieren.
Teenager-Leben. Und ich habe mich immer für Mode interessiert. Ich habe immer gerne genäht tatsächlich. Es gab damals eine Zeitschrift, die hieß Carina. Ich habe dann später auch als Redakteurin dort tatsächlich auch
gearbeitet. Alles sehr lustig. Was haben Sie sich genäht, was Sie auf dem Hof dann tragen konnten oder in der Kleinstadt?
Ich habe mir Hosen genäht und ich habe Röcke, Volantröcke genäht, die damals ja in den 70ern so in waren. Und also das hat mir ganz viel Freude gemacht, weil wer auf dem Land groß wird, der weiß auch, dass es dann auch sparsam zugeht. Und ich war auch ein bisschen in der Not. Ich musste mir auch meine Sachen selber nähen. Und das habe ich aber sehr gerne gemacht. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Michalski, der Modedesigner, der hat mal gesagt, er hat immer auf diesen Bibliotheksbus gewartet, der einmal im Monat in sein Dorf kam, oben auch bei Hamburg, und hat sich dann lauter Modebücher bestellt und dann versucht, eben alles Geld, alles Taschengeld zu sparen und ist dann in die Ferien vielleicht mal in die Großstadt gefahren, um sich dann ein entsprechendes Kleidungsstück zu kaufen. Der hat auch angefangen zu nähen. Also waren Sie dann nicht fremd in der Stadt beim Thema Mode?
Nein, also und ich hab ja dann auch Modedesign studiert und war immer gerne trendy, aber im Sinne von modern und auch irgendwo ein bisschen Avantgarde. Also soweit das überhaupt ging, weil uns ja auch nicht so viel Geld zur Verfügung stand. Also wir mussten das dann auch schon für uns selber kreieren und das hat viel Spaß gemacht.
Gibt's was Sie aus der Modebranche vermissen? 1, 2, 3 ganz schnelle Schlagwörter, die Ihnen durch den Kopf schießen. Etwas, was Ihnen auch fehlt?
Die Inspiration mit den Menschen. Also ich war ja sehr viel unterwegs und ja immer mit verschiedenen Teams auch. Als ich noch Produktionen umgesetzt habe, war ich ja überall auf der Welt mit unterschiedlichen internationalen
Fotografen,
Menschen.
Make-up, Hair-Designer, alles ist dabei.
Producer, ne? Stylisten. Alles, was eben zu einem Team dazugehört. Und die Internationalität, die verschiedenen Sprachen, das vermisse ich schon manchmal.
Noch was?
Nicht so viel.
Lesen Sie noch Modezeitschriften oder ist das ganz weg?
Das ist ganz weg.
Also ist es so, damit Sie nicht wieder in Verlockung kommen oder weil es Sie wirklich nicht mehr
interessiert?
Sie sind die Frau der harten Schnitte, merke ich hier schon. Cut! Das müssen wir gleich vielleicht nochmal klären. Es gibt ja immer wichtige Stationen, die so ein Leben markieren. Bei unserem Gast heute, Judith Reinhardt, ist es auf der einen Seite die Modeindustrie und auf der anderen Seite eben dann doch auch diese tiefe Sehnsucht nach den Tieren und vielleicht doch auch die Sehnsucht nach etwas mehr Ruhe. Und wir müssen vielleicht gleich mal klären, was Ihr Vater dazu sagen würde. Ne? Sie haben den Hof übernommen und der blüht jetzt ganz toll auf. Wir reden gleich über Landwirtschaft mit Galloway. Rindern. Guten Morgen, Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Mir gegenüber sitzt Judith Reinhardt, die hat ihren Hof verlassen zwischen Hamburg und Bremen, Nordholz muss man eigentlich sagen, um heute Morgen Gast in der Sendung zu sein und ist das erste Mal für Sie im Radio. Wie fühlt sich das denn an, Frau Reinhardt?
Ja, ich sitze hier sehr gerne und freue mich, dass ich ganz viel über meine Rinder erzählen kann und auch über die Landwirtschaft, die naturnahe Landwirtschaft, vielleicht auch ein bisschen über industrielle Landwirtschaft und ja, das möchte ich gerne erzählen.
Damit fangen wir jetzt an. Aber wenn man sein Leben ändert, und wir haben es eben den HR3-Hörern ja schon erzählt, Sie waren vorher in der Modebranche tätig, bevor wir in das neue Leben kommen, also jetzt Landwirtschaft auf einem geerbten Hof, gibt es ja wahrscheinlich einen Anlass, irgendeinen Punkt, wann das fast überläuft, dass man sagt, so, ich mache jetzt einen Cut, ich mache hier einen Schnitt, ich möchte das nicht mehr, durch die Welt reisen, mich mit Fashion, mit dieser schnellen Industrie, und Sie haben es eben selber auch gesagt, diesem schnellen Druck oder hohen Druck, den kennen ja viele von uns, auch weiterhin zu beschäftigen. Gab es einen besonderen Anlass?
Naja, das Leben ist ja ein Prozess, das ist ja in Bewegung. Es ist auch nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich will jetzt mein Leben komplett ändern und man legt den Schalter um und dann ist plötzlich alles anders, sondern es ist ja in Bewegung. Und ich habe mein Leben eigentlich immer so gelebt, dass ich Bälle wahrgenommen habe, die dann zu mir kamen und den einen habe ich gefangen und den anderen vielleicht nicht. Und als mein Vater starb, war ich so 40 Jahre alt und ich war also auch mittendrin in meiner Karriere und hatte super Jobs auch gemacht und hatte tolle Aufträge und bin natürlich auch viel gereist und bin dann auch in Asien natürlich gewesen und musste dort eben dann auch sehen, unter welchen Umständen Menschen dort Modeartikel herstellen, die in Europa verkauft werden. Und auch unter welchen Bedingungen. Und das entsprach nicht meiner Wertvorstellung, dass Menschen dort arbeiten und mit ihrer Hände Arbeit oder mit dem, was sie dort leisten, noch nicht mal ihre Familien ernähren können. Ich finde, das ist nicht richtig. Und ich wollte mich davon distanzieren.
Es gibt eine Szene in Ihrem Buch, Judith und das liebe Vieh. Mein neues Leben auf dem Land, da beschreiben Sie das, vielleicht kann ich das ganz kurz vorlesen, an den Wänden. Also Sie waren mit dem Fototeam unterwegs, um Foto- und Filmsequenzen zu suchen und die Unternehmen natürlich auch sich nochmal anzuschauen. An den Wänden hingen Hinweisschilder, die ich auch ohne Sprachkenntnisse verstand. Toilettenzeiten, Pausenzeiten, Essenzeiten. Hier arbeiteten über 200 Frauen, haben Sie kurz ausgerechnet, Überseher oder Aufseher in grauen Jacken, waren am Ende jeder Reihe postiert. In einer weiteren Etage sah es ähnlich aus. Die zarten Frauen an den Maschinen nähten in Hochgeschwindigkeit und plötzlich schrillte eine Sirene. Ein Teil der Näherin stand auf, nahm Schalen, Becher aus den Taschen und ging in eine andere Halle. Und das war eben ein Pausenraum. Dort hockten sie auf Pritschen oder auf dem blanken Boden und schoben Stäbchen mit Reis in rasender Hatz in ihre Münder. Sie selbst rangen um Luft und es ist natürlich das Umfeld, in dem Mode in der entsteht, die wir natürlich auch kaufen. Das ist schnelle Mode, das ist günstige Mode oder ist das auch hochwertige Mode?
Das kann ich nicht beurteilen, ob das die hochwertige Mode ist oder nur die schnelle Mode. Was ich gesehen habe, waren Arbeitsbedingungen, für die ich nicht einstehen wollte. Und ich war ja ein Teil dieser Modeindustrie, dieser Branche und daran wollte ich nicht mehr teilhaben. Weil ich finde, dass Menschen, die arbeiten, die müssen unter Standards arbeiten, die unseren europäischen Standards irgendwie entsprechen. Und das, da konnte ich nicht mehr dazu stimmen. Und deshalb wollte ich mich gerne verändern. Und durch den Hof hat mein Vater mir eben auch die Chance gegeben, dass ich mich verändern kann.
Das ist natürlich etwas leichter, wenn man dieses Angebot dann tatsächlich auch hat. Nicht jeder hat ja jetzt jemanden im Hintergrund, der einem diese Chance auch gibt. In diesem Fall ist es ein Hof. Manchmal ist es ja auch ein Erbe, was dann belastend sein kann. In was für einem Zustand war denn dann der Hof? Den haben Sie sich ja erstmal angeschaut. Also wenn Sie sagen, es gab eine Übergangsphase, packt man ja nicht auf einen Tag auf den anderen in der Redaktion die Klamotten und ist am nächsten Tag auf dem Hof, oder?
Nein, ich bin natürlich immer zwischen meinen Aufträgen, ich war ja viel unterwegs auch, bin ich immer wieder zu meinem Hof gefahren, zu meinen Wimmelwiesen. Die Ländereien waren weitestgehend verpachtet. Und ich habe dann einfach dort eben auch meine Spaziergänge gemacht, die dann einfach auch für mich so ein Zurückkommen waren, zurück auf meine Wimmelwiesen, auch in dieser Wildnis wieder zu sein. Und das habe ich natürlich sehr genossen. Und wir müssen uns vorstellen, das ist natürlich schon viele Jahre auch her. Und das war Anfang der 2000er. Und meine ersten Rinder habe ich 2005 gekauft. Da hat man natürlich viel über Nachhaltigkeit gesprochen. So, da fing es so an, so das Bewusstsein auch, Ressourcenschonen, Umweltschutz, naturnahe Rinderhaltung, Landwirtschaft. Das waren die Themen, die so in der Luft lagen. Und natürlich auch in der Modeindustrie war das auch eine Diskussion. Auch dort haben die Verbraucher danach gefragt, wo kommen denn eigentlich die Modeartikel her, wo werden die hergestellt. Und ich hätte auch gerne für die Industrie Konzepte erarbeitet, respektive dort auch nachhaltig was bewegt. Aber die Industrie, die Unternehmen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, die waren noch nicht offen dafür. Wie gesagt, es liegt viele Jahre zurück. Heute hat sich ja vieles verändert, Gott sei Dank. Und der Hof war eben, waren die Ländereien.
Hat Ihr Vater das eigentlich erwartet? Hat er das mal so geäußert und gesagt, es wäre schön, Judith, wenn du den Hof übernimmst?
Nein.
Das ist ja häufig so, dass Eltern sich das dann, wenn es einen elterlichen Betrieb gibt, die genau das dann natürlich erwarten.
Mein Vater war ja Viehhändler und die Ländereien hatte er dann auch verpachtet. Es gab auch kaum Stallungen oder gibt auch gar keine Stallungen. Also es gibt eine Scheune, weil er, wie gesagt, den Viehhandel betrieben hat. Und der Hof war nicht in Betrieb, sondern es war das Land dort, es waren meine Wümmewiesen dort und es war ein Wohngebäude da und auch noch so, ja, und Scheune und so ein paar Nutzflächen und Gebäude, die eben so zu diesen Höfen auch gehören.
Und können Sie sich noch an das an den ersten Morgen erinnern, das erste Aufwachen dann tatsächlich, nachdem Sie gesagt haben, so, ich mache das jetzt?
Ja, ich kann mich da sehr genau dran erinnern, weil ich weiß, ich bin mit meinem Mann auch an einem Tag wie heute, es war wahnsinnig warm und ich finde, also dass es besonders schön ist, an der Wümme zu sein, wenn es so warm ist.
Weil ich habe das Gefühl, alle Hessen werden jetzt das als nächsten Urlaubsort wählen, weil sie so davon schwärmen. Ich kenne die Region, die ist wirklich sehr schön. Die hat was Sanftes und Wildes zugleich.
Ja, und die Wümme, wenn die dann so leicht ausgetrocknet ist, das Flussbett, das kommt sehr selten vor. Aber jetzt so lange Trockenperiode, dann hat es einen ganz besonderen Geruch. Diese Wümme ist einfach, es ist einfach mein Zuhause auch. Und die Schmetterlinge, die Libellen und jetzt mit den Tieren. Das ist einfach einfach sehr schön, dort zu sein. Und ich erinnere mich sehr genau, damals waren ja doch keine Tiere dort, nachdem unser Vater gestorben ist. Und wir sind dann die Wümme entlang gegangen auf diesen satten Gras, dieses satte grüne Gras. Und dieser Geruch, und da gab es einen Moment, da wusste ich, ja, das will ich machen, ich will hier sein. Und da ging mein Herz auf und dann habe ich mich entschieden, ja.
Also eine Frau, die Entscheidung trägt und daraus ist mittlerweile dann doch ein sehr lebendiger Hof geworden. Über die Tiere reden wir gleich. Schön, dass Sie da sind, Frau Reinhardt. Kylie Minogue geht gerne zum Tanzen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Frau Reinhardt, ob Sie dazu noch Zeit haben. Denn Sie haben einen Hof geerbt und bewirtschaften den. Wir reden heute über Ihr neues Leben auf dem Land. Und das bestreiten Sie ja nicht alleine, wenn Sie auf die Wiesen laufen und dem Rauschen der Wiesen und der Bäume dann zuhören. Sondern dann schauen Sie ja mehrere Tiere an. Was sind das für Tiere? Wir reden über Rinder. Ist Rind gleich Rind? Als Städterin frage ich das jetzt einfach mal so. Was für Rinder haben Sie?
Also meine Rinder sind die Galloway-Rinder. Das ist eine der ältesten Rinderrassen. Und die kommen ursprünglich aus dem schottischen Hochland. Und das schottische Hochland ist karg, ist kalt. Und so sind die Rinder auch genetisch angelegt. Also die kommen mit energiearmen Futter gut aus. Also viel Raufutter. Die werden auch viel in der
Was Landschaft... Was ist Raufutter?
Raufutter ist Heu, ist Heu und Stroh, also nicht so viel Energie, also kein kurzer Aufwuchs im Gras, sondern eben, wie gesagt, Stroh oder Heu. Und die kommen eben sehr gut mit wenig energiehaltigem Futter aus. Und die Tiere sind eben genetisch so angelegt, dass sie in ihren Muskelfasern kleine Fettäderchen haben. Das ist nur bei den Galloway-Rindern so. Und diese kleinen Fettäderchen, die haben die nicht für uns angelegt, damit wir einen besonders guten Geschmack in dem Fleisch haben.
Sondern
das haben die für sich angelegt, damit die gut über den Winter kommen. Weil diese Rinder werden eben in der Freilandhaltung gehalten. Die sind sommers wie winters unter freiem Himmel, immer auf der Weide. Winter muss man natürlich dafür sorgen, dass sie trockene Liegeflächen haben, saubere Fressplätze, trockene Standflächen. Und die Freilandhaltung sorgt eben dafür, dass sie im Winter Energie benötigen, um gut über
Und diese Fettäderchen speichern das?
Die Fettäderchen speichern eben die Energie, die die dann im Winter benötigen, um eben gut über den kalten, über die kalte Jahreszeit zu kommen.
Sind die, wenn Sie jetzt morgens über die Wümmewiesen gehen, spüren die Tiere, wenn sie kommen? Also nehmen die eine Verbindung mit Ihnen auf und wie viele sind das?
Ja, die nehmen natürlich die Verbindung mit mir
wie?
Auf, weil die...
Wie macht das so ein Galloway-Rind?
Also wenn ich komme, dann sehen die mich natürlich. Ich spreche auch mit den Rindern. Mhm. Also das mache ich nicht, weil ich reden will, sondern das mache ich, um denen zu vermitteln.
Sprich mit mir.
Ich bin jetzt da.
Gibt es einen Ruf, den Sie machen morgens auf der Wiese? Ich weiß, dass meine Freundin, die hat Pferde, die hat dann immer so einen Pfiff und dann heben die alle den Kopf und die Ohren und laufen dann auf sie zu.
Ja, das kommt drauf an. Entweder sage ich Hallo oder komm mal her oder was mir gerade so einfällt. Keine Ahnung, irgendwie so. Und dann heben die den Kopf tatsächlich und die meistens kommen die auch oder sind einfach nur da und gucken. Oder
wäre das ein Unterschied, ob ich die Wiese betrete oder ob Sie diese Wiese betreten?
Ja, da kann man sehr genau merken, wie die Tiere einen fremden Menschen wahrnehmen. Aber wenn der nämlich hektisch auf die Weiden kommt, also so ganz aufgeregt, dann versammeln die Tiere sich und rennen weg. Und wenn jemand kommt, der auch eine gewisse Gelassenheit hat, dann bleiben sie stehen und gucken. Und manchmal kommen sie auch.
Was aber für ein Typ wäre ich denn?
Ich glaube, bei Ihnen würden Sie kommen.
Oh. Das sagen Sie jetzt, weil wir noch eine zweite Stunde wollen. Nein, nein, ich glaube auch. Sie sind ja groß, aber eine sehr zarte Person. Die Galloways sind aber schon ganz schöne Brocken, ne?
Nee, eben nicht. Diese Galloways sind eben keine Brocken. Die setzt man eben auch deshalb in den Landschaftsschutzgebieten ein, weil sie eben nicht so schwere Tiere sind. Die wiegen so zwischen 5, also ausgewachsene Kuh, 600 Kilo, ausgewachsener Bulle, 800 Kilo. Also
naja,
ist schon schwer, aber wenn man sich vorstellt, dass ein Galloway-Rind am Tag eine Tageszunahme hat, im Mittel so von 750 Gramm,
Das ist eben
das extensivste Rind, weil eben Freilandhaltung, nur Grasprodukte, also Weide, Heu und so weiter fressen. Und ein intensives Rind, zum Beispiel ein Charolais-Rind, nimmt in der Mast bis zu 2000 Gramm zu. Das ist fast das Dreifache, also in der Massentierhaltung in der Mast. Daran kann man schon mal erkennen, dass also bei den Galloway-Rindern das Fleisch schon ganz langsam auch an den Tieren heranwächst. Die nehmen im Sommer zu, die nehmen im Winter wieder ab, weil sie eben immer draußen sind, immer in Bewegung und unter freiem Himmel gehalten werden und eben auch ausschließlich Grasprodukte fressen.
Da müssen Sie uns gleich erklären, warum Sie sich genau für diese Rasse entschieden hat, die das genau andersrum macht als wir. Nämlich, wir nehmen ja eher im Sommer ab und im Winter dann zu. Judith Reinhardt ist heute unser Gast des Tages. Wir werden noch sprechen über Wurzeln, die man hat, familiäre Wurzeln und diesen intensiven Wiesenduft. Wir reden aber eben auch über die Produktion von gutem Fleisch und wie wir als Konsumenten das eben dann tatsächlich auch merken. Unser Gast heute ist Judith Reinhardt, hat ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, wann Sie das gemacht haben. Sie müssen sich auch um die Tiere kümmern auf Ihrem Hof. Mein neues Leben auf dem Land. Sie kennen die Stadt, Sie haben die Welt gesehen als Modejournalistin. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen in der zweiten Stunde der Fleischproduktion nähern, denn Sie züchten Galloway-Rinder auf einem geerbten Hof. Als Konsument kauf mir das Fleisch entweder bei einem Schlachter, der vielleicht noch ein Familienbetrieb ist, oder der eine oder andere im Supermarkt, wo es eingepackt ist in Fleisch. Es gibt Fleisch in allen Preiskategorien. Was ist die Philosophie Ihres Fleisches? Sie verkaufen Galloway-Fleisch. Wie schmeckt das eigentlich? Habe ich noch nie gegessen, muss ich sagen.
Galloway-Rind. Ja, die Rinder wachsen ja bei uns sommers wie winters unter freiem Himmel heran. Und die Schlachtreife erreichen die so mit 3 Jahren. Mhm. In der klassischen konventionellen industriellen Tierhaltung sind die Bullen mit 18 Monaten bereits schlachtreif, weil die natürlich auch dann auf Spaltenböden stehen. Bei uns sind die Tiere ja immer draußen und bewegen sich, nehmen ab, nehmen zu. Im Winter nehmen sie Gewicht, verlieren sie Gewicht, im Sommer gewinnen sie wieder Gewicht an Gewicht. Und mir ist es ganz wichtig, dass die Tiere immer draußen gehalten werden und dass jedes Tier auch veredelt wird und dass aus jedem Tier ein gutes Stück Fleisch werden kann, egal ob es eine alte Kuh ist oder ob es ein Ochse ist, weil ich finde, dass jedes Tier es wert ist, daraus ein gutes Stück Fleisch zu machen. Und
aber das wäre jetzt in der industriellen Produktion nicht so. Also wenn Sie jetzt sagen, eine alte Mutterkuh, dann wäre dieses Fleisch dann ja nicht mehr verwendbar, oder?
Das geht dann meistens in die Wurst in der industriellen Verarbeitung. Aber bei uns ist es eben so, dass ich versuche, wirklich jedes Tier zu veredeln. Mein persönlicher Geschmack ist, dass die alten Mutterkühe am besten schmecken, wenn sie denn wirklich über ihren im gesamten Leben auch nur Grasprodukte gefressen haben. Das ist bei uns ja so. Weil das ist die Voraussetzung, dass sie eben ja, das gute Fleisch auch entwickeln.
Schmecke ich all das als Konsument?
Ja, das kann man schmecken. Das kann man, wie das im Einzelnen schmeckt. Vor allem, wir schlachten ja auch nur Fersen, Ochsen oder eben dann die Kühe, die Bullen.
Fersen, was heißt Fersen? Was
ist? Fersen sind...
Kenne ich nur als Körperteil jetzt. Die Fersen? Wäre ja ein bisschen wenig von so einem ganzen Rind. Was
Fersen
sind die Fersen?
Sind die deckfähigen weiblichen Rinder. Mhm. Also sind weibliche Rinder, die dann eben auch 2,5 Jahre alt sind oder 3. Die sind dann natürlich auch, wären normalerweise deckfähig. Und wenn sie nicht in die Zucht gehen, dann schlachten wir die Tiere dann eben. Oder eben ein Ochse, der war eben also als junger Bulle geboren und ist dann eben zum Ochsen gekniffen worden, wie wir das sagen. Und das ist für mich das beste Fleisch, weil das Bullenfleisch hat immer auch eine leichte, also ist auch leicht bissfest. Es liegt natürlich daran, dass so ein Bulle auch einen entsprechenden Auftrag hat in seinem Leben. Und du bist dann natürlich auch immer unterwegs. Also er ist immer in Muskelanspannung.
Okay.
Und das schmeckt man auch an dem Fleisch, was die Konsistenz angeht.
Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch Judith und das liebe Vieh eine Szene, da haben Sie Ihr erstes Tier schlachten lassen. Und zwar nicht auf dem Hof, wie Sie das heute machen, sondern eben bei einem, wie nennt man das? Schlachthof, ja. Schlachtbetrieb, genau, in der Umgebung. Dort haben Sie etwas gesehen oder gefühlt, erlebt, dass Sie gesagt haben, das möchte ich nicht mehr. Weil denn Sie sind ja der Meinung, selbst wie das Tier geschlachtet wird, würden wir als Konsumenten nachher schmecken. Was hat Ihnen denn nicht gefallen bei der ersten Schlachtung, die nicht auf Ihrem Hof war?
Naja, man muss sich vorstellen, die Tiere leben, wie gesagt, immer unter freiem Himmel. Die entscheiden, wann sie was machen. Und wenn wir die Tiere dann zum Schlachtbetrieb fahren, müssen die Tiere an den Halfter und auf einen Hänger geführt werden.
Das ist neu für das Tier.
Das ist dann für das Tier neu. Das setzt so ein Tier auch unter Stress. Also da wird das Tier nervös. Ich habe eine Zucht, die ist genetisch so ruhig gezogen, dass man das mit den Tieren machen kann. Also man kann die auf den Hänger führen und sie zu einem Schlachtbetrieb fahren.
Gut, die sind ja, oder dieses erste Tier war ja auch total gutgläubig. Das wusste ja eigentlich gar nicht, was passiert. Gibt ja keine gespeicherten Erfahrungen.
Genau, also und so haben wir das Tier, wie gesagt, dann also ganz sorgfältig zum Schlachtbetrieb gefahren. Und der Schlachter seinerzeit hatte mir seine Empfehlung gegeben, das Tier schon einen Tag vorher dann auch dort abzuliefern. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich war dann bei der Tötung nicht dabei. Und die Tiere werden dann, ja, die müssen ja sozusagen irgendwo stehen über Nacht. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein Gatter, das misst 2 mal 2 Meter, 2,50 mal 2,50 so in etwa. Und es sind Stahlrohre einbetoniert in festen Boden. Und dort muss das Tier dann auch über Nacht eben stehen.
Alleine, weg von der Herde, ein Leben lang auf der Weide gewesen. Also auch neuer Untergrund, neuer Geruch, neue Materialien für das Tier.
Alles fremd.
Was schüttet es aus in dieser Nacht?
Es ist alles fremd. Das Tier wird erstmal nervös und unruhig. Diese Umgebung kennt das Tier nicht. Und das Tier, man muss sich vorstellen, dass dieses Tier, so kennen wir auch, wenn wir unter Stress kommen, brauchen wir Energie, um diesen Stress zu bewältigen. Und die Tiere brauchen dafür Glykogen, das ist ein Kohlenhydrat, was die Tiere dann benötigen, um diesen Stress zu bewältigen, damit sie damit mit klarkommen in der Situation, in der sie sind. Wird das Tier dann getötet und wird sozusagen dann vom Lebewesen zum Lebensmittel gemacht, zu einem Schlachtkörper, dann muss dieser Schlachtkörper reifen. Und um diesen Reifeprozess überhaupt in Gang zu setzen, braucht der Schlachtkörper dieses Glykogen, was ja dann nicht mehr vorhanden ist, weil es ja sozusagen
vorher schon ausgeschüttet wurde.
Und dann kann der Schlachtkörper nicht mehr reifen. Und wir haben ja dann später die Tiere dann auf dem Hof getötet und da haben wir ganz klar gemerkt, dass es für die Tiere das Beste ist, dass es für uns das Beste ist und vor allem für das Fleisch. Dieses Fleisch ist nochmal viel, viel hochwertiger im Geschmack. Es ist viel zarter, es ist viel feiner. Und mein Mann und ich, wir probieren natürlich immer, wenn wir geschlachtet haben. Und als wir dieses erste Tier geschlachtet haben auf dem Hof, ohne Stress, ohne Verladung, da haben wir uns angeguckt und haben gedacht, was haben wir denn vorher gegessen?
Also es gibt einen ganz großen Unterschied und ob sie den Tieren auch einen Namen geben, das würde ich gleich ganz gerne nochmal wissen von Ihnen, Judith Reinhardt. Judith Reinhardt kennt sich aus mit etwas, was ich gerne mal machen würde, nämlich eine Zeit lang auf dem Bauernhof leben. Und sie hat sich entschieden, die Stadt und all das, was damit zu tun hat, dieses Leben in der Stadt einzutauschen mit der Nähe zur Natur. Einer, Sie haben es vorhin genannt, Wurzeln wieder spüren tatsächlich. Ja, und Ihre Wurzeln liegen zwischen Hamburg und Bremen, sage ich jetzt mal ganz grob, im Wümmeland. Sie haben den Hof des Vaters übernommen. Da waren die Wiesen verpachtet. Der Hof war ja eigentlich nicht mehr wirtschaftlich dann, als Sie ihn in den Händen hatten. Und Sie wollten es wissen. Sie waren ja vorher eine erfolgreiche Frau und haben jetzt gedacht, ich möchte wissen, kann ich den Hof wieder, wie nennt man das, wirtschaftlich machen? War das so ein bisschen der Ansporn, war das ein bisschen das Ziel?
Ja, ich wollte gerne, ich habe ja 20 Hektar Land, also 80 Morgen, wie man so schön sagt. Ein Hektar sind ja 10.000 Quadratmeter. Und ich wollte wissen, ist es möglich, aus dem Hof einen wirtschaftlich existenzfähigen Hof zu machen? Und habe ich mit der Rinderzucht begonnen und ich kann heute sagen, dass jedes Rind, wenn es denn in der Direktvermarktung ist, und ich glaube, dass darin auch die Zukunft liegt für kleine bäuerliche Betriebe, die Regionalität und die Direktvermarktung, dass jedes Rind dann auch Geld verdient.
Warum haben Sie sich gerade dafür entschieden? Man hätte ja auch einen anderen Weg vielleicht gehen können. Wollten Sie ehrlich sein? Wollten Sie fair sein? Und damit wir als Konsumenten im Grunde genau wissen, woher das Fleisch kommt? Oder was war der Motor?
Der Motor war naturnah Rinderhaltung, so naturnah wie möglich. Und es gab natürlich auch ein Schlüsselerlebnis, als ich auf die Wümmelwiesen zurückkam. Da begegnete ich nämlich einem Landwirt, der mit mir über die Wiesen ging und sagte zu mir, Judith, dieses tolle, satte Gras, dieses super Futter für die Tiere. Da wusste ich noch nicht genau, was er damit meinte, aber für mich war es wie eine Inspiration. Da war es wie, das ist Kreislauf der Natur, das ist eine gute Idee. Hier kann ich was Sinnvolles tun, hier kann ich vielleicht sogar was Gutes tun und meinen Beitrag irgendwie leisten und aus meinen Ländereien ein ehrliches Produkt generieren. Und für mich waren das dann die Galloway-Rinder, weil die eben am naturnahsten gehalten werden, weil sie eine Fleischrinderrasse sind, die das eben auch mitbringt. Und so habe ich mich für die Galloway-Rinder entschieden und wollte eben ein ehrliches, faires Produkt.
Aber Sie kamen ja aus einer Branche, wo Sie die Erfahrung, die vorher in der Modeindustrie waren, ja, was kommt nächstes Jahr, welche Farbe, wie vermarkte ich das, welche Materialien. Sie hatten ja null Erfahrung. Heißt das, jeder von uns könnte morgen so einen Hof übernehmen und anfangen? Oder was sind noch Voraussetzungen? Haben Sie Seminare besucht? Sie beschreiben das ja ein bisschen bei Judith und das liebe Vieh, diese Wandlung so ein bisschen von dem einen in das andere Leben. Nehmen Sie uns nochmal mit auf diese Reise, weil es erfordert für mich jetzt erstmal ja eine große Portion Mut und Selbstvertrauen. Aber was ist mit Fachwissen? Jetzt sind Sie der Profi heute, aber als Sie angefangen haben, waren Sie das ja nicht.
Naja, ich habe dann viele Seminare besucht, ich habe Züchterkollegen befragt. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht, ganz klar, und habe aus diesen Fehlern
Welche
gelernt.
Welche zum Beispiel?
Dass mir das Heu verregnet ist zum Beispiel. Also, dass ich nicht rechtzeitig das Heu eingefahren habe, weil dann doch der Regen kam. Oder weil ich auch nicht wusste, wie lange denn dieses Heu da nun auch trocknen muss. Das heißt also das Futter für die Tiere, ja, dann für den Winter.
Aber es ist ja eigentlich dramatisch, wenn das Futter für den Winter verregnet. Das heißt, die Tiere, die ja da stehen auf den Wiesen, brauchen ja was zu essen.
Ja, da hatte ich Gott sei Dank nur die ersten 3 Tiere. Also da war das noch nicht so dramatisch. Heute passiert mir das Gott sei Dank nicht wieder. Aber das sind dann so Fehler, wo man dann auch hineinwächst und man natürlich auch viel dann fragt und sagt, wie mache ich es jetzt so, wie mache ich es richtig? Und dann über die Jahre lernt man sehr viel.
Was war noch ein Fehler?
Naja, ich habe, die Weidepflege ist ein großer, wichtiger Teil, weil das ist ja am Ende sozusagen das Futter für die Tiere.
Und das Zuhause
das
auch der Tiere.
Das muss ein gutes Futter sein, das ist wichtig. Die Weiden muss man natürlich auch pflegen, auch im Frühjahr insbesondere, wenn dann das Gras heranwächst, müssen die Weiden auch mal gewalzt werden. Und wenn man dann mal so eine Walze versenkt, weil der Boden noch zu nass ist und eine Walze irgendwie zu schwer und man nicht auf die Idee gekommen ist, hätte es ja auch nur die halbe Walze sozusagen befüllen können mit Wasser. Und dann macht es plötzlich quietsch und man sitzt dann fest und samt Träger hat man sich festgefahren, dann sagt man, das hätte man eigentlich auch vorher wissen können. Solche Fehler gibt es und die kann man dann Gott sei Dank auch wieder ausbügeln.
Reagieren Sie bei solchen Fehlern anders, als das vielleicht früher in der Modeindustrie der Fall war? Denn es ist ja Ihr Hof, es ist Ihr Produkt, es sind auch Ihre Tiere, es sind ja Lebewesen, die dann vielleicht nicht zu essen haben oder wo das Futter nicht entsprechend wächst. Ist es trotzdem etwas anderes, wenn man für sich selbstbestimmt so arbeitet? Ein großer Fehler in der Modeindustrie könnte ja sein, dass eine Fotoproduktion völlig den Bach runtergeht und damit der Katalog für die nächste Saison nicht fertiggestellt werden kann, als Beispiel. Gehen Sie mit Fehlern jetzt anders um als früher?
Ja, ich bin da nicht mehr so streng mit mir und es ist eben auch Landwirtschaft, da kann der Regen dann auch mal kommen. Und der kann auch mal ganz spontan kommen. Und mit der Landwirtschaft geht man eben einfach anders um und man arbeitet mit Tieren. Und da gibt es dann auch mal Steißgeburten, da gibt es auch mal eine Kuh, die hochtragend ist und einen Nerv drückt auf die Hüfte. Also da gibt es auch unvorhergesehene Situationen, mit denen man dann auch leben und arbeiten muss und sich absolut auf die Landwirtschaft und die Tiere auch einstellen muss. Und dafür gehört viel Liebe und auch viel Leidenschaft und auch viel Einsatzbereitschaft.
Und was hat Sie denn mit auf diese Reise genommen, sich plötzlich ja eigentlich auch Wind und Wetter zu öffnen? Wir sind doch in diesen klimatisierten Büros, ja, in die Tiefgaragen, in die wir alle fahren, sind doch von der Natur völlig entfremdet. Darüber würde ich gleich ganz gerne nochmal mit Ihnen sprechen, was das auch mit Ihnen macht, wieder all das zu spüren, was uns ja eben auch ausmacht und umgibt eigentlich. Natur, Wind, Wetter, Regen. Denken Sie mal drüber nach, was Ihr schönster Wetter ist. Sonne vielleicht, wie heute? Glücklich wirkt Judith Reinhardt in ihrem neuen Leben. Ich weiß gar nicht, ob sie noch sehr viel, sie sind heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer, sehr viel zurückdenken an ihr altes Leben in der Modebranche. Jetzt sind sie heute in der Großstadt, in Frankfurt, ist ja Sonntag, alles etwas ruhiger, Ferien haben schon jetzt gerade angefangen. Also vermissen Sie eigentlich noch irgendwas, wenn Sie jetzt so in der Stadt sind?
Aus meinem früheren Leben vermisse ich im Grunde eigentlich gar nichts. Nee, ich vermisse nicht viel.
Ja, ist doch gut. Sie müssen auch nichts, Sie müssen auch nichts vermissen. Sie haben nur vorhin gesagt, ach, gestern Abend haben Sie schon in der Stadt übernachtet und dann war irgendwie, haben die Leute irgendwie draußen getanzt, weil so ein Musikfest war oder irgendwas und es kam Ihnen dann doch irgendwie alles etwas schneller und sehr, sehr jung vor. Das ist wahrscheinlich so ein Gefühl dann. Jetzt sind Sie angekommen in Ihrem neuen Leben auf einem Hof, den Sie von Ihrem Vater geerbt haben. Und wir haben über Qualität von Fleisch gesprochen. Wir haben über diesen Übergang gesprochen, wenn ein Tier zu einem Lebensmittel verarbeitet, also auch eben geschlachtet wird. Und Sie haben gesagt, ich möchte ganz gerne mit meinem Hof und mit meinen Galloway-Rindern, ich möchte ehrlich sein mit den Tieren, mit mir selber, aber eben auch mit dem Verbraucher. Ich möchte fair sein. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Direktvermarktung und industrieller Haltung?
Naja, die industrielle Haltung, die industrielle Massentierhaltung ist erstmal grundsätzlich von der gesamten Haltungsform anders. Also das ist ja eine Stallhaltung, bei mir ist es eine Freilandhaltung. Und es ist auch der Vertrieb, die Vermarktung auch eine ganz andere, weil bei uns werden die Tiere geboren, bei uns werden sie aufgezogen und bei uns werden sie auf dem Hof auch getötet vom Schlachtermeister.
Und der kommt zu Ihnen dann auf den Hof?
Der kommt zu uns auf den Hof. Die Tiere sind ja immer im Herdenverband, die kennen ja da auch jeden Strauch und jeden Grashalm. Und die kommen dann in ein Rondel, wie wir das nennen, auch nicht alleine, sondern zu zweit oder zu dritt, damit sie immer in diesem Herdenverband sind. Auch das kennen die alles, weil die da auch öfter mal, auch wenn man mal Blutuntersuchungen machen muss oder mit den Tieren auch arbeitet, sind die auch in diesem Rondelstand. Und dann kommen die in ein Headgate und dort wird der Bolzenschuss gesetzt von dem Schlachter. Und danach dann der Entbluteschnitt, das bedeutet dann die Tötung für das Tier. Und danach geht das tote Tier in den Schlachtbetrieb und wird dort dann auch verarbeitet und veredelt. Und sobald das dann fertig ist dort, das Fleisch, geht es dann von dort direkt zu unseren Kunden. Respektive die Kunden kommen dann und holen es ab. Wir verpacken das mit dem Schlachter. Ich bestimme mit dem Schlachter den Cut, wie ich es aufgeteilt haben will. Und dann geht es eben direkt an den Kunden und das ist eben die direkte Vermarktung, wie wir das nennen. In der klassischen konventionellen Fleischrinderhaltung ist das natürlich ganz anders. Da haben wir die Milchindustrie, da fallen Kälber raus und die Kälber gehen dann nach 2 Wochen oder nach 5 Wochen gehen die dann in die Mast und werden dann dort eben gemästet und alles eben dann auch in der Stallhaltung. Und nach der Mast gehen sie dann in große Schlachthöfe und werden natürlich auch weit und viel transportiert. Das fällt bei uns alles flach, was ist also wunderbar für die Tiere. Das ist aus meiner Sicht die beste Form, um die Tiere zu halten und die Tiere eben auch dann aus den Tieren, dann aus diesen Lebewesen eben Lebensmittel zu machen, dass sie so wenig Transport wie möglich haben.
Also ein Plädoyer für das Direkt, für die Direktvermarktung. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass viele sagen, naja gut, aber ich gehe ja in den Supermarkt und da ist ein Biosiegel drauf auf dem Fleisch oder ich gehe zu meinem Schlachter, wo dann auch ein Biosiegel drauf ist. Dann habe ich mich ja als Verbraucher schon ein Stück zu der besseren Tierhaltung hinbewegt. Gehen Sie diesen Gedanken mit oder sagen Sie, da gibt es dann doch nochmal einen Unterschied?
Also ich kann dem Verbraucher nur empfehlen, zu den Höfen zu fahren, sich auf den Weg zu machen und gutes, gesundes Fleisch zu suchen und Betriebe zu finden, egal wo in der Bundesrepublik. Also es gibt natürlich überall, gibt es kleine Betriebe, die Galloways halten oder auch andere Rinderrassen. Hauptsache sind in der Freilandhaltung und werden eben direkt vermarktet und eben auch direkt produziert.
Ist Ihnen der Verbraucher zu bequem?
Meine Kunden ja nicht, die kommen ja zu mir.
Aber grundsätzlich, wenn Sie sich das so anschauen, ich meine, Sie beobachten den Markt, Sie beobachten den Umgang von Verbrauchern, von Konsumenten mit Fleisch. Haben wir auch eine Verpflichtung, uns auf den Weg zu machen, so wie Sie es gerade genannt haben?
Ich wünsche mir das sehr, dass der Verbraucher da achtsam ist und aufmerksam.
Warum? Warum ist der Wunsch so stark? Weil Sie beschreiben es in Ihrem Buch ja auch sehr deutlich.
Weil ich möchte gerne, dass jedes Tier ist so wertvoll, weil es auch mit viel Händearbeit auch aufgezogen wird. Und ich finde, dass jedes Tier so wertvoll ist, dass es auch veredelt wird und dass es mit Bewusstsein auch dann, wenn man denn schon Fleisch isst, dass man dieses Fleisch auch mit Bewusstsein dann isst, dass man so wenig wie möglich davon wegschmeißt, also am besten gar nicht auch. Und wenn sich ein Verbraucher damit beschäftigt und sich auf die Reise begibt und sich damit auseinandersetzt und auch Höfe besucht und schaut, wie werden die Tiere gehalten, wie sehen die Tiere aus, wie ist derjenige, der die Tiere auch züchtet und hält, dass er sich ein Bild davon macht, dass er es eben, dass für ihn es transparent ist, wo kommt das Tier her und wo kommt das Stück Fleisch her, was bei mir auf dem Teller liegt.
In Ihrem Buch gibt es ein Ehepaar, die haben sich ein Stück Fleisch von ihrem Hof gekauft und sind damit nach Hause gefahren, haben das nochmal bei einer bestimmten Temperatur nochmal über eine Woche nachreifen lassen und ihnen dann hinterher ein Feedback gegeben über diesen Genuss dieses Fleisches. Also Verbraucher sollen sich ein bisschen auf den Weg machen. Da kann ich mir vorstellen, einige sagen, naja gut, ich bin hier im Job, ich bin vielleicht alleinerziehend, ich habe 3 Kinder, ich kann ja sie noch rausfahren zu einem Hof. Gibt es denn, wenn man in einer Großstadt ist, ist das ja manchmal etwas schwieriger, als wenn man vielleicht eher in einer ländlichen Region lebt. Was antworten Sie denen?
Es gibt ja Märkte. Ich selbst bin auch in den letzten Jahren häufiger auf dem Isemarkt in Hamburg gewesen. Und dort bin ich natürlich vielen Kunden auch begegnet, die auch diese Fragen gestellt haben. Ich habe sie immer eingeladen, dann zu mir zum Hof zu kommen, weil wir ja nur 50 Kilometer südlich von Hamburg sind mit unserem Hof. Einige haben das auch dann realisiert, insbesondere auch junge Menschen. Das fand ich also sehr interessant, dass junge Leute auch gerne eben mit guten Produkten kochen. Und da kann man eben sehr gezielt nachfragen auf den Märkten, wo die Tiere herkommen oder wo das Fleisch herkommt und wie die Betriebe arbeiten. Und dann hat man zumindest schon mal so einen Zugang dazu und kann möglicherweise auch das eine oder andere für sich dann dort entdecken.
Und wenn sich dann im Umfang auch der Fleischkonsum ein bisschen minimiert, kann das ja auch nicht schaden, ja? Wir müssen gleich nochmal reden über Family Farming, denn Ihr Mann spielt ja auch nicht eine ganz unwesentliche Rolle dabei. Sie können unseren Talk heute mit unserem Gast Judith Reinhardt auch gerne nochmal auf podcast.hr3.de am frühen Mittag dann nachhören. Dann haben wir den ins Netz gestellt. Und liebe Frau Reinhardt, wir sind fast am Ende der Sendung. Ich mache mir noch mal Gedanken über diesen Fleischkonsum und denke, ja, Fleisch ist ja für uns eigentlich überall und jederzeit. Bis 22 Uhr haben die Supermärkte offen verfügbar. Es gibt das Bio-Siegel, was uns ein bisschen das Gewissen beruhigt. Aber Sie beschreiben ja in Ihrem Buch Judith und das liebe Vieh dann doch auch noch mal ganz deutlich, den Fleischkonsum zu reduzieren und dann doch auf Qualität zu setzen. Wir haben eben darüber gesprochen, es gibt auch die Direktvermarktung als Konsument, zu schauen, wo ist der nächste Hof in der Nähe und dort vom Bauern, der weiß, wie die Tiere groß geworden sind, wo das Fleisch herkommt. Das hat dann auch einen ganz anderen Geschmack. Plädieren Sie auch für einen geringeren Fleischkonsum? Und wenn ja, warum?
Ja, ich finde, insbesondere, weil ich ja so nah mit den Tieren auch zusammenarbeite und ich die Tiere ja auch in der Zucht halte und sehe, wie die Tiere über diese vielen Jahre sich auch entwickeln und wie die Tiere im Herdenverband leben, dass die Tiere Verhaltensweisen haben, die wir kennen. Die haben Angst, die haben Mutterinstinkte und vieles mehr. Und ich finde, dass jedes Tier mit viel Wertschätzung auch geschlachtet werden muss. Und man sollte auch mit dieser Wertschätzung dieses Fleisch dann konsumieren und Fleisch grundsätzlich konsumieren. Ich finde auch, dass wir nicht so viel Angebot brauchen. Also, dass wir überall immer alles haben wollen und können und auch immer diesem Verlangen nachgehen wollen. Ich finde, das passt nicht in unsere Zeit und ich finde, das passt schon gar nicht auch in unsere Ernährung. Also, ich finde, man sollte schon schauen, was man isst. Das sollte man sich bewegen und gucken, wo gibt es gutes Fleisch für mich und für die Familie. Und lieber weniger und auf keinen Fall so viel abschneiden und wegschmeißen, weil dazu ist dieses Tier einfach viel zu wertvoll.
Haben Sie eine Nähe zu den Tieren? Also wissen Sie, wenn Sie auf die Weide kommen, genau wer welches Tier ist?
Ja, das weiß ich.
Geben Sie den Galloway-Rindern noch Namen? Das haben Sie am Anfang getan.
Ja, auch immer noch. Das hat aber
der Schöne zum Beispiel.
Ja, das hat die Schöne, die Dicke. Ja,
die Dicke, die Sally.
Und das hat damit zu tun, dass die Tiere ja auch in die Zucht verkauft werden. Also auch vorrangig jetzt in die Zucht, weil ich mich von der Schlachtung auch etwas distanziert habe. Die danach, Vera zum Beispiel hat eine Blutlinie W, Ultra Big hat eine Blutlinie U. Und so weiß man dann als Züchter, aus welcher Abstammungslinie die Tiere kommen.
Ihr Mann macht mit bei diesem, ich nenne es jetzt mal Family Farming, was ja mittlerweile auch schon so ein Begriff ist. Wenn jetzt Familien sagen, ach, wir haben die Stadt so satt und wir würden gerne einen Hof übernehmen. Wir kommen zwar nicht vom Hof wie Judith Reinhardt, ihre Eltern waren ja Landwirte in dem Hof, in dem sie geerbt haben. Aber gibt es eigentlich viele Höfe, die leer stehen oder wo es noch ältere Leute gibt, die sagen, ich würde mir wünschen, das übernimmt jemand. Ist das ein Konzept, was man übertragen kann?
Ja, unbedingt. Und das ist auch die Botschaft in meinem Buch an alle Neuanfänger und alle Selbstversorger, weil es ganz viele Höfe gibt, die so 2-3 Hektar am Hof haben und die waren vielleicht oder sind noch verpachtet an die Industrie, an die landwirtschaftliche Industrie. Und auch die Menschen sind mir schon begegnet, die dann sagen, Mensch, Judith, kannst du mir mal Tipps geben? Wie geht das eigentlich? Ich würde gerne diese 3 Hektar für mich wieder bewirtschaften. Und möchte da gern am liebsten natürlich Fleischrinder auch draufstellen und mit denen dann arbeiten. Ich kann nur sagen, ja, wenn da Flächen zur Verfügung stehen, nutzt diese Flächen für eine Selbstversorgung vielleicht auch. Und das kann im Grunde jeder, wenn man sich dann natürlich damit beschäftigt, wie halte ich die Tiere, wie werden die anständig versorgt. Also ich muss mich natürlich mit der Tierhaltung grundsätzlich auseinandersetzen.
Und man muss es lieben, dieses mit den Händen wirklich etwas wieder zu schaffen. Weil gerade hier, wir senden ja aus Frankfurt und wir haben hier überall die gläsernen Türme. Viele neue entstehen gerade, haben ja alle fast einen beruflichen Alltag oder viele, so gesagt, hinter Bildschirmen in klimatisierten Räumen. Dieses mit den Händen wieder zu arbeiten, mit Wind und Wetter. Können Sie dazu noch kurz etwas sagen?
Ja, dieses immer draußen sein bei jedem Klima, das ist wirklich ganz toll. Also das sind großartige Erlebnisse, auch wenn dann der Regen einem ins Gesicht peitscht. Das ist einfach wirklich toll, immer draußen zu sein und mit eigener Hände Arbeit etwas zu erschaffen. Und wenn es dann noch so ein gutes, tolles Produkt ist, dann kann ich das nur empfehlen. Es ist ein großartiges Erlebnis.
Was will man dann noch mehr? Ich kann vielleicht noch mal den Anfang Ihres Buches ganz kurz vorlesen, weil danach haben Sie Sehnsucht und vielleicht geht es Ihnen jetzt nach der Sendung auch noch mal so. Ich habe, als ich die Bürotür schloss und in den Wagen stieg, gab es nur einen Gedanken. Ich will zu meinen Wiesen. Die Anziehung wurde umso stärker, je weiter ich Richtung Norden kam. Also Blinker setzen, eintauchen in das Grün einer Moorlandschaft, die mir einst so vertraut gewesen war im Laufe meines Lebens. Die Landstraße, schnurgerade, führt sie zum Ziel, vereinzelte Häuser und Höfe mit eigenen Zufahrten, wie das in Moorlandschaften so üblich ist. Entwässerungsgräben zwischen den Wiesen, Birken, kleinen Waldstücken und dann die Wümme. Dann breiten sie die Arme aus im Auto, ja, so klingt das ein bisschen, Hände weg vom Lenkrad und den Hof wieder genießen. Kommen Sie gut nach Hause, liebe Judith Reinhardt. Das war eine schöne Reise, die wir heute gestartet haben, zusammen mit den hr3-Hörern. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß auf dem Hof. Dankeschön.
Vielen Dank.
Gerne. Ich bin Bärbel Schäfer. Genießt die Sonne. Cremt euch ein.
HR3. HR3. Die mit den Lieblingssongs.